Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost.
Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mopo-Gesundheitspodcast Butter bei die Nierchen. Mein Name ist Stefan Fuhr und mir gegenüber sitzt wieder Frau Dr. Kathi Düsterhöft. Tja, Frau Dr. Düsterhöft, da bin ich schon wieder. Hallo.
Hallo, Herr Fuhr.
Wir beide haben ja vor ein paar Wochen schon mal einen Podcast aufgenommen. Da ging es um, na klar, Zahngesundheit. Sie sind ja Gesellschafterin und leitende Zahnärztin aus dem Dentologikum in Hamburg-Othmarschen. Also, wer wissen will, ob eine elektrische Zahnbürste besser reinigt als eine Handzahnbürste oder wie Karies entsteht und welche Wege es zu strahlend weißen Zähnen gibt oder ob es überhaupt welche gibt, der sollte sich den Podcast unbedingt noch einmal anhören, downloaden, anhören oder bestenfalls unseren Podcast abonnieren. Denn dort hat Frau Düsterhöft mit den Mythen rund um die Zahngesundheit aufgeräumt. Einige Hörer haben geschrieben, dass wir ein durchaus auch sehr wichtiges Thema allerdings gar nicht besprochen haben. Und deswegen bin ich heute wieder hier im Dentologikum. Es geht um das Thema, was Zahnmediziner Bruxismus nennen. Das ist der Fachbegriff für das Zähneknirschen. Warum knirschen manche Menschen mit den Zähnen und was versteht man überhaupt unter Zähneknirschen?
Ja, schön, dass Sie danach fragen, denn das haben wir tatsächlich ein bisschen vergessen. Aber wie wir heute vermutlich hören werden, ist das auch ein so umfangreiches Thema, dass wir das hätten gar nicht mehr einbauen können. Also zum Zähneknirschen. Die Zahnärzte nennen das Zähneknirschen Bruxismus. Man muss allerdings sagen, dass dazu nicht nur das Zähneknirschen gehört, sondern zum Bruxismus gehört auch das Zähnepressen. Also das Zähneknirschen an sich ist das unbewusste Aufeinanderreiben der Zähne des Ober- und Unterkiefers und auch das Zähne aufeinanderpressen. Das Zähneknirschen selbst kann sehr laut sein, das hören wir häufig. Das Zähnepressen kann zum Beispiel ganz still verlaufen. Das Zähneknirschen ist man ordnet das medizinisch als eine Schlafstörung ein. Das heißt, dass durch das Zähneknirschen werden wir auch nachts aus unserer Tiefschlafphase rausgeholt. Und das Zähneknirschen ist eben eine schädigende Angewohnheit, nennen wir es mal so, obwohl sie einem ja nicht bewusst ist, die wenn sie fortschreitet, doch sehr viele Schäden am gesamten System, am kraniomandibulären System auslösen kann. Und das nennt man dann CMD. Das ist eine kraniomandibuläre Dysfunktion.
Alleine der Name Bruxismus hört sich ja schon so martialisch an, ne? So ja. Brutal irgendwie. Ne?
Ja.
Ich hab's gelesen, ich hab's mir vergessen aufzuschreiben. Das ist ja wahrscheinlich wieder aus dem Griechischen irgendwie Bruxismus. Aber wissen Sie noch, was die Übersetzung heißt? Sonst füge ich es in den Shownotes nachher ein. Ich lese dann auch noch mal nach.
Ich glaube, Bruxen hat, weiß ich jetzt gar
bestimmt
nicht.
Pressen oder
Pressen,
irgendwie sowas,
Knirschen,
oder
Reiben, irgendwie irgendwas, sowas. Also mehr bedeutet es aber nicht. Ich glaube, Pressen, Reiben, ja. Das bedeutet. Ich weiß nur, dass es aus dem Griechischen kommt.
Hört sich jedenfalls brutal an.
Genau, das ist ja auch brutal. Dazu muss man sagen, dass zum Beispiel beim Zähneknirschen ungefähr mindestens 10-mal so viel Kräfte auf die Kieferknochen und Zähne wirken wie beim Kauen. Und die Kaukräfte, das wissen wir ja alle selbst, sind schon so enorm groß. Und die Kräfte wirken dann noch ungefähr 10-mal intensiver. Und es gibt tatsächlich Menschen, die haben so Knirschepisoden, die dauern bis zu 45 Minuten. Und das muss man sich mal vorstellen, 45 Minuten lang mit so einem hohen Druck auf den Zähnen rumzuknirschen. Dass das nicht ohne Folgen bleibt für den ganzen Körper, ist ja klar.
Stimmt das, dass der Kieferknochen eigentlich auch oder die Kaumuskulatur die stärkste Muskulatur ist, dass wir damit am meisten Kraft aufbringen können?
Also wenn Sie sich das so anschauen, dass Sie wie viel Kraft Sie auf wie viel Fläche übertragen können, ist das eine enorme Kraft, die Sie da ausüben. Aber ich habe gar nicht die Frage beantwortet, warum Menschen mit den Zähnen knirschen, ist mir gerade eingefallen. Und zwar kann das ganz unterschiedliche Ursachen haben. Das ist gar nicht so wenig an Ursachen, die ich da erwähnen muss. Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass man sagt, Zähneknirschen ist eine Stressverarbeitung, die vornehmlich nachts stattfindet, aber die auch tags stattfinden kann. Es gibt nämlich einen Schlafbruxismus und einen Wachbruxismus. Das heißt, wir verarbeiten Alltagsstress, beruflichen Stress, sowohl körperlichen als auch seelischen Stress können wir, das träumen wir nachts ab und arbeiten das nachts auch mit dem Knirschen ab. Nur ist das natürlich nicht so gut, wenn man so mit Stress umgeht. Dann haben wir die Möglichkeit, das Zähneknirschen noch zu forcieren, was wir auch nicht wollen, indem zum Beispiel der Zahnersatz, den Patient jetzt vielleicht gerade erst erhalten hat, nicht passt. Eine Seite ist eine Krone zu hoch. Nehmen wir einfach nur eine klitzekleine Krone, die ist zu hoch. Die kann schon ein Triggerfaktor sein zum Knirschen, weil man im Unterbewusstsein natürlich versucht, den alten Zustand wiederherzustellen. Dieser Mensch muss vorher nicht geknirscht haben, fängt dann allerdings an mit dem Zähneknirschen.
Auch tagsüber, wie Sie gesagt haben?
Tagsüber ist das ein unbewusstes Verhalten. Das passiert bei Menschen, die zum Beispiel auch eine körperliche Kraftanstrengung machen, muss ich mal überlegen, heben Sie mal eine Kiste Wasser hoch.
Ja? Fitnessstudio.
Ja,
20 Kilo.
Da komme ich, wäre ich jetzt auch noch drauf, aber das ist im Prinzip das Gleiche. Also eine körperliche Anstrengung wird kompensiert mit dem Zähne aufeinanderbeißen und zum Beispiel so, wenn Sie sich so Kraftsportler angucken, die haben häufig abradierte Zähne, weil die extrem viel Kompensation mit der Kaumuskulatur auch ausgleichen wollen. Das wäre nochmal ein separater, es gibt tatsächlich nochmal was für Sportler, spezielle Behandlungen, aber auch wenn die knirschen, das ist aber ein anderes Thema. Auf jeden Fall, wie gesagt, Stress, zu hoher Zahnersatz, dann Alkohol löst das auch. Alkohol und Kaffee, man glaubt es kaum, aber Alkoholgenuss und Kaffee führt auch zum Zähneknirschen. Dann eine körperliche Fehlhaltung, Kieferfehlbildung, also die können schon entwicklungsbedingt falsch sein. Zahnfehlstellungen, also schiefe Zähne, können dazu führen. Dann auch so Umwelteinflüsse an sich, auch wie gesagt, Noxen hatten wir schon. Und was ich auf keinen Fall vergessen darf, weil das ist ganz wichtig, Menschen knirschen mit den Zähnen unter anderem, wenn sie eine nicht erkannte Schlafapnoe haben. Da ist es allerdings genau anders.
Sind die Schlafaussetzer, also die
Atemaussetzer? Ja. Also wenn jemand Atemaussetzer hat, dann hat er ja unter Umständen sekundenweise gar keine Atmung. Und der Körper will ihn aber am Leben erhalten. Deswegen fängt er an zu knirschen. Und da hat dieses Knirschen sozusagen eine Überlebensfunktion, weil er dann wieder angeregt wird zum Atmen. Es gibt Untersuchungen, dass man, wenn man diese Schlafapnoe behandelt, mit Geräten oder je nachdem, wofür der Patient jetzt in Frage kommt, dann hört auch das Knirschen wieder auf. Also da ist es zum Beispiel ein Alarmsignal. Knirschen ist aber sowieso ein Alarmsignal. Auch wenn Sie viel Stress haben, müssen Sie lernen, vielleicht den Stress besser abzubauen. Die Tiefschlafphasen werden gestört, Sie wachen auf, sind gerädert morgens. Aber da greife ich schon vor. Auf jeden Fall gibt es ganz viele Ursachen, warum Menschen knirschen. Und es ist auch so, dass der Unterkiefer, den muss man sich wie die Extremität des Kopfes vorstellen. Damit kann man eigentlich ganz gut sich so als Patient das auch vorstellen. Das ist eine Extremität, die hat auch noch zwei Gelenke. Wenn Sie die Arme vorstrecken und machen die Hände mal zusammen, dann haben Sie sowas wie den Unterkiefer. Und der hat ja enorm viel zu leisten. Und wenn wir da eben nicht vernünftig umgehen mit dem, haben wir einfach Folgeschäden, die sich auch weiter ausbreiten. Die beziehen sich nicht nur auf die Zähne.
Jetzt verstehe ich auch, warum Sie im Vorgespräch gesagt haben, na, so einfach und schnell zu beantworten ist das doch nicht.
Ich hatte ja eine kurze Zeit gelobt, aber als ich dann drüber nachdachte, dachte ich, oh weia, das werde ich nicht halten können.
Ja, ist doch schön, großes, umfangreiches Thema. Kennen Sie Zahlen, wie viele Menschen eigentlich betroffen sind? Weil Sie jetzt, also Sie haben ja so viele Auslöser jetzt auch beschrieben, dann betrifft es doch sicherlich auch eine ganze Menge Menschen.
Also da muss man auch sagen, dass es so grundsätzlich im Leben jeden Zweiten betrifft, der irgendwann eine Episode mal hat, wo er knirscht. Also das trifft tatsächlich auf jeden Zweiten zu. Das kann aber dann nur ein vorübergehender Zustand sein. Also wenn Sie jetzt nur knirschen wegen einer zu hohen Krone und die ist dann weg, werden Sie wieder aufhören. Ja, also oder Stress, der sich jetzt beseitigt hat oder den Sie beseitigen konnten oder den Umgang. Dann sind das Phasen, die sind nur kurzfristig, das ist nicht dauerhaft. Ansonsten betrifft es ungefähr 30% der Bevölkerung. Und
also gibt es Unterschied nur, zwischen Männlein und Weiblein?
Ja, Frauen sind ein bisschen mehr betroffen.
Mehr? Okay.
Ja, meine Interpretation ist dahingehend, dass sie vielleicht, dass vermutlich evolutionsbedingt, dass sie eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, auch nachts noch die Umwelt aufzunehmen. Das hat sicherlich was mit der potenziellen Kindererziehung zu tun. Und ich glaube, dass der Schlaf nicht so tief und dann in der Phase knuscht man ja auch, würde ich sagen.
Und nimmt das im Alter eher zu oder ab?
Im Alter wird man offensichtlich.
Also statistisch gesehen jetzt.
Also im Alter wird man offensichtlich ein bisschen ruhiger.
Gelassener.
Gelassener. Ja. Und dann hört auch das Knirschen etwas auf.
Sie haben gerade eben gesagt, Knirschen hört man auch. Es ist also das nicht das Pressen, aber das Knirschen hört man auch. Das heißt also, wenn ich einen Partner oder Partnerin zu Hause habe, der sagt mir dann ja, Mensch, irgendwie, du machst nachts komische Geräusche. Wenn man jetzt aber alleine wohnt, woran merkt man, dass man Zähneknirscher ist? Sie hatten gerade eben einmal gesagt, man wacht morgens zum Beispiel wie gerädert auf. Aber gibt es noch andere Symptome?
Ja, also genau. Also es kann kaputt sein, wenn man morgens aufwacht. Die Kiefermuskulatur kann schmerzhaft sein. Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen. Das kann sich sogar richtig weit runterziehen. Dass also die Muskulatur eben einfach wehtut. Oder so halbseitige Kopfschmerzen. Ein Indiz zum Beispiel ist es auch, wenn man dann merkt, dass das Kiefergelenk knackt in dem Zusammenhang, dann würde man auch selber sagen, irgendwas stimmt da nicht. Da ist irgendwas, das würde man schon selbst auch merken. Wenn man in den Spiegel guckt und sagt, oh, meine Zähne sehen ja irgendwie komisch aus, die sind ja abgeknirscht oder sie fühlen sich, wenn sie mit der Zunge rüberfahren, so ein bisschen fransig an, so ausgefranst. Das sind dann auch schon abgeknirschte Schmelzecken oder
abgerieben sozusagen.
Ja, das wird ja nicht plan abgerieben. Manchmal springt auch ein Stück aus oder sie haben sensible Zähne. Das ist immer ein Indiz. Das hat man sogar relativ häufig, dass Patienten kommen, die haben super gut gepflegtes Gebiss und haben freiliegende Zahnhälse, die ohne Entzündung freiliegen. Wo man ja erstmal sich wundern würde, warum passiert das? Habe ich zu viel geputzt? Kann sein. Das kann man im anderen Podcast hören. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass da ein versteckter Bruxismus dahinter steckt. Ja, durch das Draufbeißen springen auch die Schmelzteile raus und das am Zahnhals und dann geht das Zahnfleisch zurück und alles entzündungsfrei, da muss man immer hellhörig werden.
Aber wenn ich jetzt morgens mal mit Kiefergelenksschmerzen aufwache, dann ist es wahrscheinlich noch nicht so schlimm. Wichtig ist aber, wenn es über einen längeren Zeitraum ist, dass ich dann zum Zahnarzt gehe.
Ja, also, dass wir alle mal irgendwie aufwachen und uns mal nicht so gut fühlen und so, das ist ja menschlich. Nur wenn es dann doch so zunehmend ist, dass es zu einer Belastung wird, muss ich auf jeden Fall beim Zahnarzt vorstellig werden und das auch explizit genau so ansprechen. Ich habe irgendwas, ich weiß aber nicht, können Sie bitte mal gucken, ob ich knirsche oder ob ich eine CMD habe. Also CMD hatten wir ja eingangs schon erklärt. Und wenn der Zahnarzt dann da nicht so drauf einsteigt, würde ich dann auch notfalls mal woanders eine zweite Meinung einholen, denn die Zahnmedizin ist so uferlos groß. Da muss nicht jeder alles perfekt können.
Das haben wir ja auch im letzten Podcast angesprochen.
Das geht auch heutzutage einfach nicht mehr. Aber
und wir haben ja beim letzten Podcast hatten Sie ja mit ganz vielen Zahnmythen aufgeräumt. Und als ich zu Ihnen gekommen bin und gefragt habe, Bruxismus kam als Höreranfrage, bin ich bei Ihnen richtig oder gehe ich zum Kieferorthopäden, haben Sie gleich gesagt, sehen Sie, noch ein Mythos, mit dem wir aufräumen können. Nein, natürlich, es gehört das zur Zahnmedizin. Ne?
Genau. Also man würde jetzt erstmal so denken, ach, da gehe ich ja wie sonst zum Orthopäden, wenn ich irgendwas habe mit dem Rücken oder so, gehe ich da jetzt zum Kieferorthopäden, wenn ich was mit dem Kiefergelenk habe. Das ist leider nicht der Fall. Der Kieferorthopäde kümmert sich zwar um Zahnfehlstellungen, der kann auch das Kieferwachstum beeinflussen, was natürlich dann im weitesten Sinne dazu führen kann, dass der Patient später vielleicht nicht knirscht oder keine CMD entwickelt. Aber das Therapeutische obliegt uns Zahnärzten. Ja, wir sind in der Regel auch spezialisiert. Es gibt spezialisierte Zahnärzte, die sich nochmal mit dem Thema beschäftigt haben. Da kommt man dann aber so in diese Rubrik richtig, wo richtig rekonstruiert werden muss. Das machen wir auch. Also wo komplett rekonstruiert werden muss, da werden dann Messungen gemacht. Das lernen wir aber alles in Zusatzqualifikationen und sind aber im Studium auch im Prinzip sehr gut schon ausgebildet. Das ist unsere Aufgabe. Genauso.
Da müsste man eigentlich wahrscheinlich auch den Hausärzten so den Tipp geben, wenn jemand kommt und sagt, ich habe so wahnsinnige Verspannungen jeden Morgen immer, dass er dann die Kollegin dann gleich den zum Zahnarzt schickt, weil es könnte dann ja, es hängt dann nicht mit den Kopfschmerzen zusammen, sondern mit dem eventuellen Zähneknirschen.
Ja, da habe ich auch bei der Vorbereitung nochmal drüber nachgedacht, dass eigentlich schade ist, dass man so interdisziplinär nicht so viel weiß darüber. Wenn man sich mit dem Thema immer intensiver auseinandersetzt, ganz viele Kopfschmerzpatienten oder die so ein HWS-Syndrom haben, die sind sicherlich bei uns...
HWS heißt Halswirbelsäule.
Ja, genau. Also die so ein HWS-Syndrom, so ein Schmerzsyndrom haben, die sind werden ganz gut beraten, wenn die mal zum Zahnarzt mit einer dahingehenden Anfrage auch gehen würden. Also wenn sie nicht fragen, dann der sieht das zwar, aber dadurch, dass das ja so viel ist, was wir machen müssen, man sollte schon als Patient echt sagen, ich habe immer Kopfschmerzen, können Sie mal gucken, ich habe erfahren das. Also es wäre toll, wenn die Hausärzte und die Orthopäden, die HNOler sind uns ja sowieso immer sehr nahe, weil wir ja da so in einer Gegend unterwegs sind. Aber das wäre schön, wenn das so wäre, dass die dann auch an den Zahnarzt denken.
Wir hatten das ja gerade eben eingangs schon einmal im Vorgespräch gesprochen, dass der Körper hängt komplett zusammen. Ne? Also man knirscht mit den Zähnen, aber der Rücken tut weh, der Kopf tut weh, die Schultern tun weh. Es hängt doch irgendwie im Körper alles zusammen. Das finde ich immer wahnsinnig spannend auch. Ne?
Ja, also ne, wenn Sie sich so das Skelett vorstellen, da oben fängt das ist das erste Gelenk im Körper. Ja. Das ist noch ein bilaterales Gelenk. Das hat da noch so viele Aufgaben zu erfüllen. Das ist über Faszien, über diese bindegewebigen Strukturen einmal komplett alles miteinander bis nach unten verbunden.
Ja. Und ich habe sogar gelesen, dass auch die Hirnströme geändert werden können oder sich ändern, nicht geändert werden, sondern sich ändern, wenn man Knirscher ist.
Ja, also da ist man dann tatsächlich schon bei den richtigen kraniomandibulären Dysfunktionen. Das ist eine Fehlfunktion. Da gibt es dann schon muskuläre Störungen. Da gibt es schon an den Kiefergelenken eventuell eine Gelenksarthrose. Da rutscht der Diskus dann schon mal raus. Also die Patienten haben Schmerzen, die haben wahnsinnige Schmerzen. Das ist auch mit Schmerzen verhaftet. Und da weiß man, dass zum Beispiel die Patienten eine übermäßige Schmerzempfindung haben. Und diese übermäßige Schmerzempfindung, wenn die so eine richtig manifestierte CMD haben, die übermäßige Schmerzempfindung spielt sich ja dann im ZNS ab. Das steht dann das Ereignis.
Wo?
Im zentralen Nervensystem.
Also, okay. Entschuldigung, ich muss einmal nachfragen.
Ja. Das ist dann so, dass das die Abbildung da oben schon intensiver ist als das eigentliche Ereignis. Und diese Menschen haben auch, das kann man fast einordnen, so wie so ein allgemeines Schmerzsyndrom, so wie bei der Fibromyalgie, also so diese Muskelschmerzen. Da wusste man ja ganz viele Jahre auch nicht so viel drüber. Und die haben einfach eine übermäßige Schmerzwahrnehmung, das ist ein richtiges Schmerzsyndrom und das bildet sich dann, das muss sich ja irgendwo abbilden, wenn das nicht mehr in Relation steht zu dem Ereignis und das bildet sich dann da oben auch ab.
Mhm. Und ich habe auch gelesen, dass wenn man immer presst zum Beispiel, dass dann das Gesicht sich auch verändern kann,
ja. Weil
die Muskeln größer werden, vielleicht sogar auch nur auf einer Seite größer werden, also das, die Symmetrie, die Gesichtssymmetrie stimmt dann nicht mehr.
Mhm. Ja, Also wenn einem das erst dadurch auffällt, dann muss ich sagen, dann hat man aber schon ganz lange gearbeitet. Das ist ein bisschen wie Kraftsport, aber ungewollt.
Ja.
Na, da ist dann, ja, habe ich ja von erzählt, wahnsinnige Kräfte. Das ist wie Muskeltraining. Durch dieses permanente Knirschen baut sich einfach Muskulatur auf. Das kann man dann, wenn sich jemand so extrem verändert hat in kurzer Zeit und der sagt, oh, mir geht's aber auch nicht so gut und ich habe immer Nackenschmerzen, das wäre schon mal ein Indiz, vielleicht knirscht er.
Also das bedeutet, ich hatte mir eine Frage aufgeschrieben, welche Auswirkung hat das Knirschen auf die Zähne? Das ist dann aber, wenn ich das mir jetzt so richtig, was Sie so erzählt haben, gemerkt habe, dann heißt es eigentlich, die Auswirkungen auf die Zähne, ja, sind da, aber es ist viel mehr als nur das. Die Auswirkungen sind viel breiter,
ja,
als nur auf die Zähne halt. Ne?
Genau, die Zähne können natürlich, also die Zähne können sie komplett zerstören durchs Knirschen. Also es gibt Patienten, die haben durch eine ganz lange Knirscherkarriere, die nie unterbrochen wurde, ihre Zähne komplett abradiert. Da stecken teilweise nur noch die Stümpfe drin. Also die können komplett die Zahnhartsubstanz verlieren, Schmelzrisse, alles. Also da kann richtig alles kaputt gehen. Aber es hat natürlich auch durch den dauerhaften Druck für den Zahnhalteapparat eine schädigende Wirkung. Wenn Sie da immer draufdrücken, klemmen Sie so ein Zahn hat ja Begleitgefäße und Nerv. Sonst könnten Sie ja gar nicht so ein Haar zwischen den Zähnen merken. Ja. Das wäre ja unmöglich. Da sind viele Rezeptoren drin und Begleitgefäße. Wenn Sie die permanent drücken, stirbt der Zahn zum Beispiel ab. Obwohl, der kann total gesund theoretisch sein. Und auch der Kieferknochen, die Kiefergelenke können eine Arthrose entwickeln dadurch. Also das hat Auswirkungen auf die ganze Psyche, auf die psychische allgemeine Situation. Das kann Auswirkungen haben auf den, wenn der schlechte Schlaf dadurch herrührt, sind sie psychisch belastet dadurch schon. Ja, sie haben eine Schlafstörung. Das ist so. Das hat so einen Rattenschwanz hinten dran. Da hat man alles Mögliche schon gefunden, sogar ein erhöhtes Schlaganfallrisiko und was da alles mit rein gedacht wird. Tinnitus steht da im Zusammenhang. Das ist zwar noch nie ganz geklärt, warum. Das kann aber auch die räumliche Lage zum Kiefergelenk ist ja extrem und auch die Halswirbelsäule, die kann da mit reinspielen. Die Muskulatur und alles, was sich miteinander ungünstig vernetzt, hat enorme Auswirkungen.
Ich habe gerade daran gedacht, also jeder hat ja irgendetwas von dem, was Sie aufgezählt haben. Morgen haben Sie, glaube ich, 100 Meter Schlange bei sich vor dem Dentologikum stehen, weil jeder hat immer irgendwas. Also ich habe gerade so, ich hake für mich dann so intern immer ab, ja, kenne ich und...
Ja, aber wissen Sie, das Schöne an unserem Podcast jetzt ist ja so, dass man die Möglichkeit hat, dem Hörer mal zu sagen, hört mal zu, was gibt's eigentlich alles? Das erfährt man ja so gar nicht. Ne, man geht, wenn man schon beim Zahnarzt auf dem Stuhl sitzt, dann ist ja schon der erste Schritt getan. Ich habe schon mal drüber nachgedacht oder ich habe von irgendjemandem schon mal was gehört. Aber dieses Wissen kriegt man so komprimiert erstmal gar nicht.
Oder im Umkehrschluss, sehen Sie an den Zähnen auch und machen die Patienten darauf aufmerksam, kann es sein, dass sie knirschen nachts?
Ja, ne? Ja. Also ich achte da extrem drauf. Habe ich aber auch schon immer gemacht, weil mir natürlich die Oralmedizin als Ganzes, das ist auch, ich betrachte meinen Beruf auch so und habe ihn nie anders betrachtet. Und wenn ich das sehe, frage ich die Patienten entsprechend aus. Man kann auch so einen Selbstcheck machen, wo man dann rausfindet, komme ich da überhaupt hin? Und dann frage ich die Patienten aus und man ist erstaunt, dass man doch immer was findet. Und manchmal muss man ja so Widerstände auch überwinden. Ich will so eine Schiene nicht tragen oder was auch immer. Oder was fragt sie mich denn jetzt? Aber Sie müssen als Zahnarzt sowieso immer ein guter Psychologe mit sein. Geht gar nicht anders. Ne? Man kann da nicht so schweigsam vor sich hin arbeiten. Das haut einfach nicht hin.
Das Schöne am Bruxismus ist ja auch, er ist behandelbar.
Das ist schön, ne?
Also
wenn
man kann
Schönes
was,
hat, ja.
Genau, also jetzt haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, was alles wehtun kann und was passieren kann, aber man kann was dagegen tun.
Das stimmt.
Wie sieht eine Behandlung aus?
Eine Bruxismusbehandlung, es gibt keinen absoluten Goldstandard, weil das sehr individuell ist. Weil ja jeder Patient auch unterschiedliche Einflüsse hat, die man mitbehandeln muss. Aber die erste Hilfe, die ich an den Tag lege und die wahrscheinlich der Rest meiner Kollegen auch so machen, ist, dass der Patient eine Schiene bekommt. Erstmal bekommt er eine ganz einfache Schiene die muss nicht mal abgestimmt sein auf die eigentliche Bisssituation, sondern erstmal bekommt er eine Schiene, dass er aus dieser Situation rauskommt nachts. So, dass er nicht mehr die Möglichkeit hat, so zu pressen, das passt nicht mehr. Der Kiefer ist beweglich, er kann sich da nicht festfangen drin. Das macht man als allererstes. Und dann gibt es aber ganz genaue Untersuchungen, die sind umfangreich. Man untersucht ihn klinisch, das mache ich auch. Ich gucke mir den Biss an, was ist da überhaupt, kontrolliere die Bewegungen der Kiefer, kontrolliere die Kiefergelenke, knacken die, all diese ganze Sachen lässt man einfließen in seine Therapie. So, wenn man so eine Schiene hat und er sagt, es geht erstmal ganz gut, parallel Physiotherapie verschreiben, denn die Muskulatur, es nützt ja nichts, wenn ich einen Zustand manifestiere. Ne, zwar mit ein bisschen Abstand, aber ich manifestiere den, sondern parallel gibt es eine Physiotherapie. Und
für die Kiefergelenke?
Für die Kiefergelenke und für die Kaumuskulatur. Mhm. Also die fassen auch in den Mund rein, die Physiotherapeuten, und gucken, wie die Kaumuskulatur da reagiert. Meist wird auch die Nackenmuskulatur mitbehandelt. Und ein Physiotherapeut, der sich da mit dem Thema auskennt, der sieht auch, was da statisch sonst noch zu machen ist. Eventuell wird das dann nochmal eine größere Physiotherapie. Aber auf jeden Fall damit. Und dann fängt man an, die Schienentherapie zu individualisieren. Da vermisst man den Schädel. Das sind sehr aufwendige Verfahren. Und dann kriegt ein Patient genau für ihn die passende Schiene. Und man bestellt ihn regelmäßig ein, fragt, wie es ihm geht, ob sie hilft, muss ihn nochmal nachkorrigieren. Und wenn zum Beispiel so ein ganz fortgeschrittener Bruxismus da ist, der schon zur Zerstörung der Zähne geführt hat, rekonstruiert man das. Mhm. Ich rekonstruiere zum Beispiel auch ganz kleine Defekte schon, weil ich möchte das am Anfang unterbinden und nicht erst, wenn es wirklich schon so, ich möchte einfach die Zähne schützen. Erstmal ist es optisch schön, ist vom Gefühl her schön, alles wieder glatt. Und ich habe rechtzeitig einen Schutz angelegt. Und dann gibt es eine passende Schiene und dann hält das auch.
Aber wenn ich mir das so vorstelle, dass ich jetzt so eine Schiene, ist die nur an einem Kiefer oder beide?
An einem Kiefer.
Dann habe ich ja als rechten Fremdkörper im Mund, oder? Weil Sie gerade eben auch am Eingang irgendwie sagten, auch wenn eine Krone etwas höher steht, dass man dann besonders drückt. Aber es ist doch bei einer Schiene eigentlich auch so, oder?
Genau, aber die Schiene ist ja gleichmäßig. Also die Schiene passt von der Höhe, so wird die im Labor hergestellt, trotzdem perfekt zum Gegenkiefer. Ne? Also Sie haben, können ja auch unterschiedlich hohe Zähne, oder die stehen ja nicht alle wie aus dem Bilderbuch. Die Schiene, Sie können aber nicht gezielt damit fest zubeißen, sondern sie rutschen immer hin und her auf dieser Schiene. Okay. Und sie werden versuchen, also das hat man auch manchmal, dass es sozusagen sogar noch eine Erstverschlimmerung gibt, weil man erstmal versucht, dieses Hindernis zu beseitigen. Ja, das ist ja erstmal ein Hindernis. Aber das verlernen wir. Denn die neuromuskuläre Verschaltung, von der wir ja oft gut, sehr gut profitieren, die uns aber auch einen Schaden zufügen kann, in dem Falle sagt sie, hier ist was anders, das passt mir gerade nicht. Aber sie gewöhnt sich sehr schnell an den besseren Zustand.
Und schicken Sie Patienten dann auch noch zum Yoga? Also zum Stressabbau, Stressbeseitigung, also zu Kollegen oder auch zum Orthopäden vielleicht?
Ja, zum Orthopäden, das wäre schön. Das ist gar nicht so leicht, da so die wir Zahnärzte sind ja so ganz fein und machen ja ganz feine Sachen und manchmal passen diese Wahrnehmungen nicht ganz gut zusammen, was aber richtig so ist, ja. Sonst würde keiner in seinem Beruf richtig gut sein können. Aber im Grunde genommen müsste ich ihn schon zum Orthopäden schicken, wenn ich Störungen feststelle, tue ich das auch. Oder auch zum Psychologen. Ja, eine begleitende Therapie ist oft sehr sinnvoll. Yoga, Sport. Wir haben ja, ich stelle auch fest, dass wir durch diese Corona-Pandemie eine Zunahme haben. Die Menschen haben vermehrt Stress und das baut sich tatsächlich auch tagsüber, wenn die am Rechner sitzen, dann müssen sie noch Homeschooling machen. Das bauen die tatsächlich auch tagsüber schon über ihre Zähne ab. Ja, die Haltung, nicht ins Fitnessstudio gehen können. All das, was wir eigentlich brauchen, damit wir gesund bleiben, ist ja im Moment ein bisschen eingeschränkt.
Ja.
Und das stelle ich leider fest.
Also mit einer Schiene kann man natürlich erstmal das Symptom behandeln, aber die Ursache ist dann doch etwas.
Die Ursache ist umfangreicher und ganz wichtig ist, dass der Patient auch da mitspielt. Also der muss sich auch selbst beobachten und sagen, na, da haben Sie recht, das stimmt, oder kann es auch das? Und alle Fragen stellen, kann es auch das sein oder das? Also kein Arzt ist genervt, also sollte jedenfalls nicht, wenn man Fragen stellt. Weil nur, wir sind ja auch Detektive, wir müssen ja auch rausfinden, was ist eigentlich los.
Ne? Und wenn man Bruxismus jetzt nicht behandeln würde, also aus unterschiedlichen Gründen, der Patient hat keine Lust oder der Patient kommt gar nicht erst, weil er denkt, oh, meine Kopfschmerzen morgens, ja, die habe ich nun schon 10 Jahre, habe ich sie auch noch ein bisschen länger.
Naja, das führt dann, ja, wie gesagt, zum Zahnverlust. Auch zum Höhenverlust. Wenn Sie die Zähne verlieren, verlieren Sie ja auch den Abstand zwischen Ober- und Unterkiefer. Da gibt es keine Position mehr, die einen natürlichen Stopp setzt. Mhm. Damit haben Sie eine Positionsveränderung der Kiefergelenke. Also Sie können massive Schäden haben in den Kiefergelenken, Kiefergelenksarthrose. Kiefergelenke kann man auch heute noch nicht so toll ersetzen. Also operativ haben wir da auch große Probleme. Wir versuchen das wirklich funktional zu lösen. Also wenn man das nicht behandelt und das wirklich eine schwerwiegende Erkrankung ist, also ich weiß nicht, das führt auch ganz stark zu psychischen Einschränkungen, Depressionen und das ist ganz, ganz umfangreich dann.
Also im Prinzip auch für das Wohlbefinden des gesamten Körpers.
Ja.
Da haben wir es wieder. Alles hängt in irgendeiner Form zusammen.
Ne? Ich sag ja, die Extremität des Kopfes. Und wenn man das sich ein bisschen so, also das finde ich so ein schöner Vergleich, wenn man sich das so überlegt, dann sagt, ja, okay, da geht's los. Ist ja auch der Beginn des Verdauungstraktes, wenn Sie nicht richtig kauen können. Und da spielt sich ja auch schon viel in der Mundhöhle ab.
Ja.
Wenn Sie nicht gut kauen können oder weil Sie Ihnen die Zähne wehtun und Sie schlucken das so runter, da fehlt schon ein gewisser Prozess. Auch immunologisch spielt sich extrem viel in der Mundhöhle ab. All das, deswegen sollten wir gucken, dass wir die möglichst gesund halten. Umfänglich.
Und mit einer kleinen Schiene kann man das alles beheben?
Naja, nicht
alles.
Also man kann mit einer Schiene alles erstmal beginnen zu beheben. Dann gibt es individuelle Schienen. Es gibt so viele Schienen.
Trage ich die eigentlich nur nachts oder auch rund um die Uhr?
Also es kann sein, dass man ihnen eine Schiene herstellt, die sie auch tagsüber tragen. Es gibt so Zentrikschienen, da positioniert, das kann man alles messen. Wir können das alles messen am Schädel. Da positioniert man ihren Unterkiefer genau mittig, dass die Kiefergelenke richtig stehen zum Beispiel. Und das würden Sie erstmal selbst nicht einnehmen, diese Position. Und mit so einer Schiene zwingt man Sie dazu und tagsüber zwingt man Sie da auch rein. Und irgendwann, wenn Sie die dann haben, kann man zum Beispiel den Zahnersatz so rekonstruieren, dass Sie die automatisch halten. Dann bräuchten Sie tagsüber keine Schiene mehr. Aber das ist dann schon wieder Therapie, die ist individuell.
Kann man mit einer Schiene essen? Das ist mir jetzt spontan eingefallen, weil ich gerade, wo Sie sagten, so tagsüber dann
also
trinken,
ich muss Ihnen sagen,
essen,
kann man versuchen.
Aber
ist nicht so gut.
Ist nicht cool. Nee. Okay.
Aber es gibt wirklich, es gibt tatsächlich solche Indikationen, wo man sagen muss, die müssen auch damit essen. Die gibt es auch.
Aber die sind normalerweise sind die Schienen zum Rausnehmen.
Die sind zum Rausnehmen.
Ja. Und muss auch zum Zähneputzen muss ich die.
Zähneputzen
auch.
Oder ich meine, man lispelt ja auch damit, wenn ja. man so wenn das eine dicke Schiene ist, können sie auch nicht richtig gut sprechen. Wenn sie natürlich irgendwas haben, wo sie viel sprechen müssen und sie versteht keiner, ist ja auch ungünstig. Dann muss man die vielleicht auch mal rausnehmen. Aber im Grunde genommen, also tagsüber zum Stressabbau, wenn man einfach am Rechner sitzt und keine große Kommunikation führen muss, ist auch super. Ich persönlich trage auch eine Schiene. Ich arbeite offensichtlich auch recht viel ab nachts. Mhm. Und wenn ich sie nicht trage, fühle ich mich ganz unwohl. Und ich trage sie auch tagsüber und ich sage das auch meinen Patienten. Keine Sorge, ich weiß, wovon ich rede. Mir geht's echt besser damit.
Könnte eigentlich auch Kaugummi helfen?
Nee.
Zum Stressabbau hätte ich jetzt so gedacht.
Nee, genau. Nee. Gut, dass Sie das sagen. Zu viel Kaugummi kauen kann sogar Bruxismus auslösen.
Ach, okay.
Ja. Also Kaugummi kauen ist überhaupt nichts zum Stressabbauen, weil Sie dadurch wieder die Kaumuskulatur zum Kauen anregen. Noch mehr komprimieren, noch mehr Druck rein. Kaugummi kauen ist nicht gut. Es gibt so für den Notfall so Equalizer, die kann man auflegen. Das sind so Gelkissen für die erste Hilfe, wenn das jetzt jemand hört und sagt, ich bin jetzt irgendwo ja in Quarantäne und kann nicht hin. Dann kann man die auch online irgendwie bestellen. Mhm. Das sind so Gelkissen, die kann man erstmal auflegen, damit die Zähne ins Weiche beißen. Aber Kaugummi kauen, nein.
Beim letzten Podcast haben Sie auch schon gesagt, Kaugummi kauen ist nicht gut. Da ging es allerdings um Zahnpflege.
Na doch, der war schon gut, aber der ersetzt nicht die Zahnbürste.
Wir hören alle den Podcast noch einmal nach. Frau Dr. Düster, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Wenn wieder ein Hörer eine Frage hat, komme ich nochmal wieder, oder?
Das dürfen Sie gern.
Liebe Hörer, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie wieder zugehört haben. Gesundheitsthemen lesen Sie, Sie wissen es mittlerweile, immer sonnabends in Ihrer dicken Mopo am Wochenende. Und hören Sie auf alle Fälle nochmal den Podcast, auch von den Kolleginnen und Kollegen. Wir haben nämlich noch sehr viel mehr Podcasts im Angebot. Da geht es um starke Frauen, Sport und um das historische Hamburg in der Serie Der Tag an dem. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Podcast und bleiben Sie gesund.
Das war Butter bei die Nierchen, der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost.